ARD.
Gaza brennt. Gaza is burning. Diese drastischen Worte wählte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am heutigen Dienstag in den sozialen Medien, nachdem das Militär seine Angriffe auf Gaza-Stadt in der Nacht verschärft hatte. Aus der Luft, aber auch mit Artillerie. Die lange angekündigte Bodenoffensive auf die größte Stadt im Gazastreifen hat begonnen. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 16. September. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.45 Uhr auf. Um die Ukraine und die aktuelle militärische Lage soll es natürlich auch heute gehen, aber nicht nur. Einer unserer Hörer schrieb uns schon vor einiger Zeit: Warum hören wir nicht zum Nahostkonflikt? Und uns erreicht immer wieder Post mit Nachfragen zu Israel, zu Hamas, zum Iran, kurz zu Nahost. Und so haben wir uns entschieden, uns diesem Thema ausführlich zu widmen, wie es scheint, zu einem ganz besonders brisanten Zeitpunkt, Kai.
Ja, und zwar genau am Tag des Beginns der Offensive auf Gaza-Stadt. Die Armeeführung Israels war eigentlich dagegen, aber der oberste Befehlshaber der israelischen Streitkräfte, Premier Benjamin Netanyahu, hatte sie befohlen. Die Offensive gegen die größte Stadt des Gazastreifens, Gaza-Stadt. Wir sind heute, an diesem Dienstag, mit Meldungen aufgewacht. Diese Offensive habe nun begonnen. Darüber spreche ich mit Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler und Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und da ich auch in Berlin bin, konnte ich ihm tatsächlich gegenüber sitzen. Bevor wir uns diesem Angriff widmen, Herr Steinberg, lassen Sie uns davor nochmal auf diesen Angriff in Katar vor einer Woche schauen, bei dem Israel nach eigenem Bekunden hochrangige Hamas-Führer ausschalten wollte. Das sorgte weltweit mindestens für Überraschung, in der Region selbst für Empörung, aber auch darüber hinaus, denn US-Präsident Trump wurde offenbar auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt war in den vergangenen Tagen US-Außenminister Marco Rubio in Israel. Wie, Herr Steinberg, deuten Sie diese Visite als Versuch, Einfluss auf Israel zu nehmen bzw. wieder zurückzugewinnen, als Signal der Solidarität oder als beides vielleicht?
Ja, es ist nicht so ganz klar, was Außenminister Rubio jetzt in Israel erreichen wollte. Er hat übermittelt, dass Präsident Trump mit dem Angriff in Doha nicht ganz einverstanden war. Er hat wohl auch übermittelt, dass die amerikanische Regierung sich wünscht, dass die jetzt startende Offensive auf Gaza nicht allzu lange dauert. Aber die Äußerungen, die wir gestern gehört haben vom amerikanischen Außenminister, aber auch von Präsident Netanyahu, sprechen dafür, dass es da keine sehr intensiven Diskussionen zwischen der amerikanischen und der israelischen Seite gegeben hat. Und es ist auch nicht so ganz klar, was das Ergebnis dieses Treffens war. In jedem Fall haben wir die üblichen Solidaritätsbekundungen der USA gehört und keinerlei konkrete Ergebnisse, was jetzt die Ereignisse in Doha oder auch in Gaza angeht.
Jetzt hat ja Premier Netanyahu klargestellt, dass er weiter auch im Ausland Hamas-Führer jagen würde. War das die klare Botschaft auch an die Adresse der USA? Wir lassen uns eigentlich von niemand irgendwas sagen.
Ja, also bei einer anderen amerikanischen Regierung hätte es jetzt schon einen größeren Konflikt gegeben. Die Äußerung von Ministerpräsident Netanyahu, dass er voll hinter dem Angriff in Doha steht, dass die israelische Regierung genauso weitermachen wird, wenn sie Hamas-Personal irgendwo im Ausland identifiziert und findet. Ja, das ist schon fast eine Kampfansage. Mit der Regierung Biden hätte das Probleme gegeben. Mit der Regierung Trump gibt das keine Probleme. Und wir müssen davon ausgehen, dass so zumindest im Prinzip die USA diese Vorgehensweise mittragen, trotz der in den letzten Tagen ab und zu geäußerten Unzufriedenheit, die aber meines Erachtens vor allem der Tatsache galt, dass die Amerikaner da sehr spät informiert wurden. Man darf ja nicht vergessen, dass es in Doha nicht nur einen US-Verbündeten getroffen hat, nämlich Katar, sondern auch ein Land oder ein Ziel, wo in einigen in nur wenigen Kilometern Entfernung 100 amerikanische Kampfflugzeuge stehen. Also das ist schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang, auch im Verhältnis zwischen den USA und Israel. Und es ist nur dem Wohlwollen der Regierung Trump zu verdanken, dass da Israel nicht mit Konsequenzen rechnen muss.
Aber es bringt auch den US-Präsidenten ja eine wenig komfortable Lage, nicht? Also wenn er quasi zugestehen muss, dass er spät informiert wurde über diesen Angriff. Und wenn er jetzt erklärt, Israel werde nicht nochmal angreifen in Katar, aber Netanyahu gleichzeitig sagt, man würde weiter im Ausland Hamas-Führer jagen, was bedeutet das für die Beziehung?
Ja, Trump hat sich immer zugute gehalten, dass er einen außerordentlich großen Einfluss auf Ministerpräsident Netanyahu und auf die israelische Regierung insgesamt hat. Wir sehen aber in den letzten Monaten, dass es mit diesem Einfluss nicht so weit her ist. Die Israelis haben jetzt schon in mehreren Fällen größere Angriffe geflogen und die Amerikaner erst sehr, sehr spät informiert. Nicht zuletzt hat Israel die USA ja geradezu in den Krieg mit Iran im Juni, den sogenannten 12-Tage-Krieg, hineingezogen. Da haben die Israelis einen größeren Waffengang begonnen. Und als sie dann ihre strategischen Ziele, nämlich die Zerstörung der Atomanlagen, vor allem in Fordo, nicht erreichen konnten, da haben sie Druck auf die Amerikaner ausgeübt, doch bitte zu helfen. Die Amerikaner haben da geholfen. Es scheint mir so zu sein, als ob Präsident Trump es nicht so sehr kümmert, dass es hier so aussieht, als seien die Israelis eigentlich der stärkere Part in diesem Bündnis. Aber wir wissen das alle mittlerweile, dass Präsident Trump seine Meinung sehr schnell ändern kann. Und ich gehe davon aus, dass die Israelis nicht mehr allzu oft auf das Wohlwollen von Trump setzen sollten. Ganz einfach deshalb, weil er doch mittlerweile gemerkt haben müsste, dass hier mit ihm gespielt wird.
War denn dieser Angriff in Katar von israelischer Seite auch die klare Botschaft, dass der Friedensprozess eigentlich vorbei ist, weil Katar ja sozusagen als wichtigster Vermittler oder indirekter Vermittler zwischen Israel und Hamas diente?
Ich würde nicht von einem Friedensprozess sprechen. Den wird es zwischen der Hamas und Israel nicht mehr geben. Aber es gab ja Gespräche über eine Waffenruhe, vielleicht dann über einen längerfristigen Waffenstillstand. Und das Signal, das von diesem Angriff in Doha ausgeht, ist in jedem Fall, dass die israelische Seite das Interesse an Verhandlungen weitgehend verloren hat. Und auch, dass die israelische Seite wohl vor allem in Doha bei der Hamas-Führung dort eines der Probleme bei den Verhandlungen über die Geiseln und auch über eine Kapitulation der Hamas gesehen hat. Wir dürfen allerdings insgesamt nicht vergessen, dass diese Verhandlungen immer sehr schwierig waren. Vor allem deshalb, weil beide Seiten Ziele vertreten haben, die letzten Endes nicht miteinander kompatibel sind. Die Israelis wollten eine Kapitulation, einen Abzug, eine Entwaffnung der Hamas. Das wollen sie immer noch, das fordern sie. Und die Hamas hat all das abgelehnt und wollte die Kontrolle über den Gazastreifen längerfristig bewahren und natürlich auch die verbliebenen Strukturen. Es war klar, dass wenn es dann mal an ein Ende des Krieges geht oder wenn der Krieg etwas länger dauert, dass dann diese grundsätzlichen Unterschiede dazu führen würden, dass dieser Prozess irgendwann zusammenbricht. Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, dass das eher spät als früh ist. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass es schwierig wird, wieder Verhandlungen zu beginnen, wenn auch nicht vollkommen unmöglich.
Und schwierig ja wahrscheinlich auch deshalb, weil ja nun offenbar in der Nacht, Berichten zufolge, der Angriff der israelischen Armee auf Gaza-Stadt begonnen hat. Was lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt über diese Offensive sagen? Was wissen Sie darüber?
Ja, also diese Offensive in Gaza-Stadt ist ein Hinweis darauf, dass die israelische Seite ihre Strategie, die ja oft schwer zu erkennen ist in Gaza in den letzten 2 Jahren, etwas verändert hat. Es gab immer 2 große Alternativen. Die eine Alternative war, es mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen mit palästinensischen Polizisten, mit palästinensischen Sicherheitskräften, den Gazastreifen zu verwalten und auf diese Weise die Hamas unter Kontrolle zu bekommen. Es war ja auch immer mal die Rede davon, dass dann vielleicht die Europäer oder auch arabische Nachbarstaaten wie Jordanien oder die Vereinigten Arabischen Emirate dabei helfen können. Das wollte die israelische Regierung nie. Sie will keine Lösung für Gaza gemeinsam mit palästinensischen politischen Akteuren. Die zweite Alternative war eine Wiederbesetzung des Gazastreifens. Die wollte die Regierung Netanyahu auch nicht. Obwohl es Teile gab, vor allem die nationalreligiösen Rechtsextremisten innerhalb der Regierung, die eine Wiederbesetzung und sogar einen Wiederaufbau von Siedlungen im Gazastreifen gefordert haben. Und jetzt sieht es so aus, als wolle die israelische Regierung etwas mehr in Richtung einer Wiederbesetzung gehen. Wir haben das sowieso in den letzten fast 2 Jahren erleben können, dass wir ja faktisch eine Besetzung leid hatten, bei der immer wieder israelisches Militär die Kontrolle übernommen hat, aber dann auch, sich auch wieder zurückgezogen hat, woraufhin dann die Hamas erstarken konnte. Jetzt scheint das Pendel so ein wenig in Richtung permanente Besetzung des Gazastreifens auszuschlagen. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste Ergebnis dieser großen Offensive gegen Gaza. Es verspricht aus meiner Sicht zunächst einmal, dass dieser Konflikt noch lange andauern wird und dass es dann auch wieder fraglich ist, was das Ergebnis ist, weil ich persönlich eine komplette Wiederbesetzung des Gazastreifens, so wie vor 2005, kaum für möglich halte. Eine solche Besetzung ist immer mit einem Guerillakrieg verbunden, den die Hamas dann führen würde, mit vielen israelischen Todesopfern, gerade unter sehr, sehr jungen Leuten, die dann als Wehrpflichtige in den Gazastreifen geschickt werden. Ich kann mir nur sehr schlecht vorstellen, dass die israelische Gesellschaft aushalten würde, eine permanente Besetzung des Gazastreifens. Ich befürchte allerdings, dass das eine Idee ist, die jetzt an Kraft gewinnt innerhalb der israelischen Regierung.
Ich höre da heraus, dass Sie durchaus Risiken sehen, was diesen Angriff auf Gazastadt betrifft. Und die israelische Armee hatte ja auch Bedenken geäußert. Und es gibt ja auch das Risiko, dass die Armee überfordert sein könnte mit diesem Angriff und dass es eben langfristig nicht dem Frieden dient. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich kann die Bedenken vor allem der Militärs und vieler Nachrichtendienstler in Israel gut verstehen, weil es sich doch in den letzten 2 Jahren gezeigt hat, dass das Ziel einer Zerschlagung der Hamas erreicht ist, dass die israelische Regierung aber wohl mehr will. Sie will nämlich diese Organisation vom Erdboden tilgen. Und das ist kein realistisches Ziel. Wir haben es mit einem dicht besiedelten Gebiet zu tun, einem kleinen Gebiet, auf dem insgesamt über 2 Millionen Menschen leben. Und selbst wenn einige von denen gehen sollten, wird es der Hamas immer möglich sein, junge Menschen zu rekrutieren, zu bewaffnen und dann in den Kampf gegen dort präsente israelische Truppen zu schicken. Und ich persönlich sehe, so wie ganz viele israelische Militärs und Geheimdienstler, nicht, welches strategische Ziel erreicht werden soll. Natürlich können weitere Hamas-Kämpfer getötet werden, aber die Organisation, so wie sie im Moment besteht, kann nicht vollkommen beseitigt werden. Es ginge jetzt vor allem darum, eine neue Verwaltung zu schaffen mit neuen Sicherheitskräften. Die Israelis haben sich jetzt entschieden, diese Sicherheitskräfte selbst zu stellen. Das wird dazu führen, dass viele Israelis, viele Soldaten, viele Wehrpflichtige sterben. Aus meiner Sicht wäre es vor langer Zeit schon dringend notwendig gewesen, die Verwaltung an eine palästinensische Behörde weiterzugeben. Und da gibt es nur eine Wahl, die palästinensische Autonomiebehörde. Aber wir sehen das immer wieder, die Regierung Netanyahu will keine Lösung mit den Palästinensern, eine Friedenslösung schon einmal gar nicht.
Ist denn die von den Europäern immer bevorzugte Zwei-Staaten-Lösung eine, die langfristig Frieden bringen könnte, so unrealistisch, wie sie ja im Moment ist? Ich meine, die ist ja quasi vom Tisch auch mit diesem Angriff, oder nicht?
Ja, die Zwei-Staaten-Lösung ist nicht nur mit diesem Angriff vom Tisch. unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit einer Regierung Netanyahu, noch dazu mit einer Regierung Netanyahu, die verbündet ist mit Rechtsextremisten, wird es eine solche Lösung nicht geben. Gerade auch, weil auf der anderen Seite die Hamas mittlerweile wahrscheinlich stärker ist als die palästinensische Autonomiebehörde. Ich sehe also keine Akteure, keine starken Akteure, die wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung haben wollen. Hinzu kommt, dass die treibende Kraft hinter der Idee einer Zwei-Staaten-Lösung immer wieder die USA und ihre Verbündeten waren. Das war bis zuletzt so, als Präsident Joe Biden eine solche Lösung bevorzugt hat und aus meiner Sicht sehr vernünftige Ansichten auch zur Zukunft des Gazastreifens geäußert hat. Wie zum Beispiel die, dass dort eine neu belebte palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernehmen sollte, dass diese Autonomiebehörde dann die Hilfe der Europäer und der Araber bekommt, also pro-westlicher arabischer Staaten. Aber die gegenwärtige amerikanische Regierung hat überhaupt kein Interesse an einer solchen Lösung und würde wahrscheinlich sogar eine Annexion weiter Teile des Westjordanlandes oder vielleicht des ganzen Westjordanlandes und auch eine Wiederbesetzung des Gazastreifens mittragen. Und am Ende kommt dann auch noch dazu, dass die beiden Völker, um die es da geht, schon seit langer Zeit deutlich weniger Bereitschaft zeigen, jeweils israelischen oder palästinensischen Staat an ihrer Seite zu dulden. Wir können das auf israelischer Seite schon seit 2005 beobachten, 2006, also seit dem Ende der zweiten Intifada und seit dem Krieg gegen die Hisbollah im Sommer 2006. Wir können es aber auch auf der palästinensischen Seite beobachten, wo immerhin eine Organisation wie die Hamas, die damals schon für fürchterliche Verbrechen verantwortlich war, die Wahlen von 2006 doch recht überzeugend gewonnen hat. Also ich sehe keine Möglichkeiten für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich habe allerdings das Problem, dass die meisten Beobachter haben. Ich sehe auch keine vernünftige Alternative. Nur wenn wir die Situation realistisch betrachten, wird es zumindest in den nächsten Jahren und Jahrzehnten keine zwei Staaten auf dem Territorium des Mandatsgebiets Palästina geben.
Israel scheint erstmal auf die militärische Lösung in Anführungsstrichen zu setzen. Sie sagten aber auch, es sei eigentlich unmöglich, die Hamas gänzlich vom Erdboden zu tilgen, um es mal martialisch auszudrücken. Wie groß sind jetzt auch diese Offensive betreffend? Wie groß ist das Risiko, dass dabei die Zivilgesellschaft, also die Palästinenser, die dort in der Stadt wohnen, davon noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, als das ohnehin schon der Fall ist in Gaza?
Also wenn Sie meiner Auffassung folgen, dass es nicht möglich ist, mit einer neuen Offensive die Hamas noch entscheidender zu schlagen, noch weiter zu zerschlagen, als das ohnehin schon geschehen ist, dann gibt es auch keine Rechtfertigung für eine Fortsetzung dieses Krieges. Vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass so viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Man muss allerdings, wenn man sich die israelische Politik anschaut, mittlerweile auch den Eindruck gewinnen, dass es vielleicht noch weitere Motive für diese Fortsetzung der Kampfhandlungen gibt. Immerhin ist ja in der israelischen Politik immer häufiger von einer Vertreibung, einem freiwilligen Verlassen von Palästinensern, wie das häufig ausgedrückt wird, des Gazastreifens die Rede. Es werden Menschen immer wieder aus ihren Wohnorten innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Und ich glaube, dass zumindest die Hoffnung besteht, bei einigen Teilen in der israelischen Regierung, dass viele Bewohner von Gaza irgendwann dann eben doch gehen müssen, weil es einfach keine Lebensgrundlage mehr in diesem Gazastreifen gibt. Ich hoffe, dass das nicht Regierungspolitik wird. Ich sehe auch im Moment noch nicht, dass das eine Strategie der Regierung ist. Aber ich kann immer mehr verstehen, wenn Menschen den Eindruck haben, als ginge es hier darum, die Bewohner von Gaza aus ihren Wohnorten zu vertreiben und vielleicht darauf zu hoffen, dass irgendwann doch Ägypten die Grenzen für etwas größere Zahlen von Palästinensern öffnet. Wir haben ja nicht zuletzt auch Gesprächen gehört, die israelische Regierung mit der südsudanesischen Regierung geführt hat, damit die vielleicht einige Bewohner von Gaza aufnimmt. wenn es dazu kommt, dann wird das dazu führen, dass die Kritik an Israel und das dann auch zu Recht noch sehr viel lauter werden wird international.
Apropos Kritik, wie sollten sich aus Ihrer Sicht die Europäer, wie sollte sich die Bundesregierung verhalten? Jetzt steht die UN-Vollversammlung an, da wollen einige europäische Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Palästina als Staat anerkennen. Bei der Bundesregierung, das ist mein persönlicher Eindruck, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man kann sich eigentlich gar nicht richtig verhalten. Auf der einen Seite gibt es die historische Schuld, die historische Verantwortung. Israels Sicherheit ist zu Recht deutsche Staatsräson. Auf der anderen Seite fällt es natürlich schwer, zu Menschenrechtsverletzungen in Gaza oder auch Völkerrechtsverletzungen wie dem Katar-Angriff zu schweigen oder nichts zu tun. Was wäre da die richtige Vorgehensweise?
Ja, das Problem der Europäer ist, dass egal was sie tun, es letzten Endes nicht wirklich relevant ist. Es kommt vor allem darauf an, wie die US-Regierung reagiert. Und wir haben das schon in den letzten Jahren erlebt, also mit der Regierung von Joe Biden, dass da die Auffassungen in den Hauptstädten, in Washington, in London, in Paris und in Berlin doch ganz ähnlich waren und trotzdem die Regierung Netanyahu nicht auf die Vorschläge, auf die Wünsche, auf die Kritik reagiert hat. Deswegen halte ich es auch für nicht so besonders wichtig, ob jetzt einige Staaten da nun einen Staat Palästina, den es einfach nicht gibt, anerkennen oder nicht. Ich wäre allerdings eher dafür, wenn man da etwas unternimmt, wie zum Beispiel eine Anerkennung von Palästina oder wenn man Waffenlieferungen stoppt, wie das ja jetzt wohl geschehen soll, dass man sich dann auch die Frage stellt, wie man mit der Hamas vorgeht. Mich wundert, dass in dieser Debatte nur Maßnahmen gegen den israelischen Staat, gegen die israelische Regierung debattiert werden, aber wenige Maßnahmen gegen die Hamas. Es gäbe zum Beispiel immer noch die Möglichkeit, nach dem Verbot, nach der Verfolgung als terroristische Organisation, die Unterstützernetzwerke der Hamas anzugehen. Das wären in Europa vor allem die Strukturen der Muslimbruderschaft insgesamt, zu der die Hamas gehört. Darüber wird nicht geredet. Und das wäre durchaus etwas, wo wir den Konflikt beeinflussen könnten, die Hamas weiter schwächen könnten. Darüber wird aus meiner Sicht zu wenig geredet. Insgesamt muss man aber eben immer wieder darauf hinweisen, dass die Europäer selbstverschuldet kein sicherheitspolitischer Akteur sind und dass deswegen wir auf diesen Konflikt keinen Einfluss haben. Und das ist ein Krisenzeichen, ganz einfach deshalb, weil wir ein massives Interesse daran haben, dass ein solch wichtiger Konflikt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der auch auf unsere Innenpolitik einwirkt, dass der entschärft wird. Das ist aus meiner Sicht vor allem ein Hinweis darauf, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen und wieder zu einem sicherheitspolitischen Akteur werden. Und damit hat die gegenwärtige Bundesregierung große Probleme. Die letzte hat es gar nicht erst mal so richtig versucht, aber da ist einiges zu tun.
Wir müssen zum Schluss kommen, fürchte ich, aber wie könnten wir das wieder werden, sicherheitspolitischer Akteur? Also werden ja Anstrengungen jetzt unternommen, sowohl auf europäischer Ebene als auch, wenn man sich die finanziellen Mittel, die jetzt aufgewendet werden für die NATO-Ziele zur Erfüllung dessen und Debatte über Wehrpflicht und so weiter. Also es passiert ja einiges, aber was wäre wichtig zu tun? Damit schlagen wir ja fast schon die Brücke zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, ne?
Ja, damit schlagen wir die Brücke. Das große Problem ist, dass der Krieg Russlands mit der Ukraine erstens 2014 begonnen hat und gar nicht reagiert wurde. 2022 dann, dass eigentlich kein Warnzeichen mehr kam, sondern ganz klar wurde, dass Deutschland jetzt auch fast direkt bedroht ist und dass es seitdem nicht einmal gelungen ist, die Personalstärke der Bundeswehr zu erhöhen. Das ist aus meiner Sicht ein Krisenzeichen. Es ist jetzt Geld da, die Beschaffung funktioniert, aber mir scheint in Teilen der deutschen Politik immer noch nicht angekommen zu sein, wie gefährdet wir sind. Und das betrifft eben dann zunächst einmal die Ukraine, die Unterstützung der Ukraine, die ja im Moment dabei ist zu verlieren. Wenn sich also die gegenwärtigen Trends fortsetzen, gehe ich davon aus, dass sie verlieren wird. Und dann gibt es eben andere Probleme, wie das iranische Atomprogramm, die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus und eben auch durch Gruppierungen wie die Hamas.
Herr Steinberg, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Wir haben es gehört, Astrid, die Brücke zur Ukraine ist damit eigentlich schon geschlagen. Und diese Ukraine wollen wir natürlich auch heute nicht vernachlässigen. Die Erkenntnis, dass aus Trump Freunden über Nacht Feinde werden können und umgekehrt, ist zwar nicht besonders neu. Trotzdem dürften sich EU-Regierungschefs wie Viktor Orban oder Robert Fico noch etwas verwundert die Augen reiben, wie ihr Idol im Weißen Haus sie jetzt ins Visier nimmt, weil die nämlich weiter Öl von Russlands Machthaber Putin beziehen. Trump hat zur Voraussetzung für Russland-Sanktionen gemacht, dass NATO-Länder kein Öl mehr aus Russland beziehen, was noch viel stärker übrigens die Türkei beträfe. Dazu gleich mehr in deinem Überblick, Astrid. Beginnen wollen wir aber mit dem russisch-belarussischen Militärmanöver Sapat, das seit vergangener Woche läuft und jetzt endet. Und auf das haben die Nachbarländer ja und überhaupt die NATO mit gewisser Sorge geschaut. Diese Sorge wurde noch mal größer, als bekannt wurde, dass 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Das war am vergangenen Dienstag und galt sozusagen als Ouvertüre zu diesem Manöver. Und jetzt am Wochenende gab es weitere Vorfälle, die sicherlich für noch mehr Anspannung gesorgt haben. Astrid, lass uns zunächst einmal darauf schauen, was da genau passiert ist.
Es ist eine Drohne in Rumänien gesichtet worden, eine Drohne iranischer Bauart, wie es hieß, und die kam laut des Verteidigungsministeriums in Bukarest aus Russland. Sie soll etwa 50 Minuten im rumänischen Luftraum gekreist und dann weiter Richtung Ukraine geflogen sein. Zwei rumänische F-16-Kampfjets sind demnach aufgestiegen und haben die Drohne beobachtet. Und es waren auch zwei deutsche Eurofighter beteiligt. Sie haben die Lage überwacht. Das Ministerium hat auch erklärt, die Drohne habe keine Gefahr für die Bevölkerung dargestellt. Aber natürlich wurde dieser neuerliche Vorfall klar verurteilt, auch von EU-Seite. In Brüssel hat man von einer ernsthaften Bedrohung der regionalen Sicherheit gesprochen. Auf diplomatischem Parkett hatte der Vorfall ebenfalls Folgen. Der russische Botschafter in Bukarest wurde einbestellt. Der hat allerdings jegliche Verantwortung zurückgewiesen und behauptet, alle Fakten ließen darauf schließen, dass es sich um eine absichtliche Provokation des Regimes in Kiew handelt. Also das war ein Versuch, die Schuld der Ukraine in die Schuhe zu schieben, der aber bei vielen sicherlich nicht verfängt.
Und auch in Polen gab es erneut Drohnenalarm, nicht nur am Wochenende, sondern auch an diesem Montag.
Ja, aber über den wissen wir noch nicht besonders viel. Ministerpräsident Tusk hat erklärt, der Staatsschutz habe eine unbekannte Drohne abgeschossen. Mitten in Warschau über Regierungsgebäuden ist die gesichtet worden und man habe zwei belarussische Staatsbürger festgenommen. Eine laut Tusk präventive Operation hat es am Wochenende gegeben. Wegen russischer Drohnenangriffe an der Grenze zur Ukraine stiegen wieder Hubschrauber und Kampfflugzeuge der Armee und von NATO-Verbündeten auf. Dazu bodengestützte Luftabwehrsysteme und Radarerkennung, die wurden in höchste Bereitschaft versetzt. Wir haben es ja auch in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt, Vorfälle mit Drohnen sind jetzt nicht neu, aber nach dieser Grenzüberschreitung vergangene Woche schauen jetzt viele genauer hin. Da ist man besonders sensibel und wachsam. Und ich habe eben im Zusammenhang mit der Drohne in Rumänien schon den russischen Botschafter zitiert und dessen Versuch, die Ukraine verantwortlich zu machen. Präsident Zelensky hat sich ebenfalls deutlich geäußert. Der ukrainische Präsident wertete die jüngsten Drohnenvorfälle als offensichtliche Ausweitung des Krieges durch Russland. Und Zelensky hat einmal mehr auf Sanktionen gedrängt, aber dazu kommen wir später noch, Kai.
Jetzt sind ja diese Drohnen, wie sich herausgestellt hat, ein echtes Problem für die NATO. Der noch Heeresinspekteur Alphonse Mais hatte ja vergangene Woche gesagt, Drohnenabwehr sei bei der Bundeswehr die größte Schwäche. Wie soll denn der Luftraum über den NATO-Staaten stärker gesichert werden, Astrid?
Kurzfristig gibt es eine neue Militäroperation, Eastern Sentry heißt die. Also das heißt so viel wie Wächter des Ostens. Sie soll die Ostflanke schützen und stärken mit zusätzlicher Überwachung und mehr Flugabwehr. Kai, du hast es schon in unserer Ausgabe am Freitag ebenfalls erwähnt. Die Bundeswehr stellt künftig 4 statt nur 2 Kampfjets vom Typ Eurofighter für Schutzflüge über Polen bereit. Frankreich 3 Rafale-Kampfjets, Dänemark 2 F-16 und auch britische Kampfjets der Royal Air Force sollen sich am Schutz des polnischen Luftraums beteiligen. Von der NATO hieß es außerdem, dass Spanien, Italien und Schweden Hilfe signalisiert hätten. Natürlich stellt sich für die NATO die Frage, wie sie auf diese zunehmende Bedrohung durch die Drohnen reagieren kann. Und da sind Kampfjets und Lenkflugkörper sicherlich nicht die optimalste Lösung. Deshalb werden auch andere Optionen geprüft. Abfangdrohnen zum Beispiel, die junge Unternehmen in Europa entwickelt haben, könnten eine Rolle spielen. Ebenso die Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger der Bundeswehr. Das ist ein mobiles System, das auf Fahrzeugen montiert wird. Vor allem aber kann man beim Abfangen und dem Abschuss von Drohnen auf die Erfahrungen der Ukraine setzen, die, wie sie selbst sagt, wesentlich kostengünstigere, massivere und systematischere Lösungen entwickelt als die Abwehrwaffen der NATO. Da gibt es zum Beispiel ein System mit dem Namen Himmelsfestung, das Drohnen mithilfe von akustischen Signalen lokalisiert. Und dann kommen mobile Trupps auf Pritschenwagen zum Beispiel zum Einsatz, die dann aus Maschinengewehren und Maschinenkanonen mit Nachtsichtoptiken feuern.
US-Präsident Donald Trump, darüber hatten wir ja in der letzten Ausgabe am Freitag berichtet, wollte Russland erstmal nicht unterstellen, dass es mit Absicht in den polnischen Luftraum eingedrungen ist mit diesen Drohnen. Trump sprach von einem möglichen Versehen, was ja für viel Unmut bei den Partnern gesorgt hat. Unabhängig davon wird in den USA weiterhin über Sanktionen gegen Russland diskutiert, aber Trump verweigert seit Monaten seine Zustimmung. Am Wochenende hat er sich jetzt zu Wort gemeldet und die Verhängung von Strafmaßnahmen an Bedingungen geknüpft, die die NATO-Staaten, die die Europäer erst erfüllen müssten. Das sind genau 2 Punkte. Erstens Stopp vom Kauf russischen Öls und man sollte geschlossen hohe Zölle gegenüber China verhängen, die die USA ja bislang nicht verhängt hat. Aber dass das passiert, dass die Europäer sich in dieser Richtung bewegen, Astrid, scheint mir jetzt erstmal nicht sehr realistisch. Wie siehst du das?
Das sehe ich ähnlich wie du, Kai. Aber lass uns zunächst einmal hören, was Trump vor seinem Abflug mit der Präsidentenmaschine genau gesagt hat.
Nun, sie machen ihren Job nicht. Die NATO muss sich zusammenschließen, Europa muss sich zusammenschließen und handeln. Sehen Sie, Europa, Sie sind meine Freunde, aber Sie kaufen Öl von Russland. Man kann also nicht erwarten, dass wir die Einzigen sind, die sich voll und ganz engagieren. Aber Europa kauft Öl von Russland. Ich möchte nicht, dass sie Öl kaufen. Und die Sanktionen, die verhängt werden, sind nicht hart genug. Ich bin bereit, Sanktionen zu verhängen, aber sie müssen ihre Sanktionen entsprechend meinen Maßnahmen verschärfen.
Also, das heißt für Trump vollständige Abkehr von Öl, weil der Kauf in der Argumentation des US-Präsidenten die Verhandlungsposition der NATO-Staaten gegenüber Moskau schwächt. Und natürlich macht Trump hier einen Punkt, die Europäer bieten eine Angriffsfläche, denn sie haben zwar 18 Sanktionspakete verabschiedet und die Einfuhr russischen Öls weitgehend verboten, aber das gilt nicht für Ungarn und die Slowakei, die beziehen weiterhin Öl über die Druzhba-Pipeline. Ob diese beiden Länder, ausgerechnet diese beiden, muss man fast sagen, weil sie ja eigentlich auf Wellenlänge mit Trump liegen, sich jetzt ruckzuck vom russischen Öl verabschieden, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber noch schwerer ist das sicherlich bei der Türkei, ebenfalls NATO-Mitglied und damit ebenfalls von Trump angesprochen. Sie ist einer der größten Importeure von russischem Öl, hat die Einfuhr während des Krieges sogar gesteigert. Und um sie davon abzubringen, russisches Öl zu importieren, dazu fehlt einfach auch die Handhabe. Jetzt schauen wir nochmal auf Trumps zweite Forderung, nämlich Zölle von 50-100% auf Importe aus China, die mit Ende des Krieges aufgehoben werden sollen. Diese Forderung erscheint mir für die Europäer zum jetzigen Zeitpunkt unerfüllbar, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Und China hat ja auch bereits reagiert, mit Konsequenzen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Also Kai, es sieht so aus, als fände Trump mit seinen Forderungen kein Gehör. Und nicht wenige glauben ohnehin, dass ihm das vielleicht auch ganz recht sein könnte, denn sie vermuten andere Motive beim Vorgehen des US-Präsidenten, unter anderem, dass es ihm eher darum geht, Sanktionen gegen Moskau zu verhindern und auch einen Schuldigen zu finden, nämlich die NATO-Staaten, die seine Forderungen nicht erfüllen.
Also ein Ablenkungsmanöver angesichts der Tatsache, dass es ja Trump selbst bislang nicht gelungen ist, diesen Krieg zu beenden, den er ja ursprünglich mal in 24 Stunden beendet haben wollte. Und das alles passiert natürlich sehr zum Leidwesen der Ukrainer. Präsident Zelensky fordert ja schon lange weitere Sanktionen gegen Russland. Aus seiner Sicht tut Putin alles, was er kann, um Sanktionen zu vermeiden. Wenn man aber die Verhängung dieser Maßnahmen weiter hinauszögere, so der Präsident, dann würden die Russen besser vorbereitet sein. Soweit der ukrainische Präsident Zelensky. Und damit kommen wir zur aktuellen Lage. Ein Hörer hatte uns geschrieben und gefragt, ob es denn einen Grund dafür gibt, dass wir zuletzt weniger oder nicht mehr so ausführlich über den aktuellen Verlauf des Krieges und über die Situation an der Front berichtet haben. Das hatte ich versucht in der letzten Sendung zu erklären, weil einfach so wahnsinnig viel los war in Sachen NATO und Europa mit dieser Grenzüberschreitung, mit den russischen Drohnen in Polen, haben wir uns da etwas kürzer gefasst oder auch mal ganz drauf verzichtet. Aber wir machen das immer wieder ja auch sehr ausführlich mit Experten und werden das in Zukunft auch weiterhin tun und machen das genau auch jetzt. Astrid, laut Zelensky hat Russland in den vergangenen 2 Wochen mehr als 3.500 Drohnen, mehr als 2.500 leistungsstarke Gleitbomben und fast 200 Raketen auf Ziele innerhalb der Ukraine abgefeuert, auch wieder in der Nacht zu Dienstag.
Da waren verschiedene Regionen in der Ukraine betroffen. Nach Angaben der Behörden ist unter anderem ein Mensch bei einem massiven russischen Angriff auf Wohnblocks und Häuser in der südostukrainischen Stadt Saporischschja getötet worden. 7 weitere wurden verletzt und in einem anderen Gebiet sei ein Traktorfahrer bei einem Angriff auf einen Bauernhof gestorben. Außerdem teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass Drohnen eine Gasverteilungsstation in der Region Sumy getroffen hätten, die das ukrainische Militär versorgt. Gekämpft wird seit Monaten auch in der Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine. Das ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Und da haben russische Streitkräfte offenbar einmal mehr auf eine besondere Taktik zurückgegriffen. Und zwar sollen sie in kleinen Gruppen durch eine unterirdische Röhre, eine Gaspipeline mit Elektrorollern und umgebauten Liegen gefahren sein, um damit näher an die Front zu kommen. Der ukrainische Generalstab hat bestätigt, dass Russen diese Mission durchgeführt haben. Sie seien aber nicht in Kupjansk selbst eingedrungen und die Pipeline soll mittlerweile zerstört worden sein. Ansonsten machen russische Streitkräfte offenbar kleinere Geländegewinne, unter anderem nahe Pokrovsk und in der südostukrainischen Region Dnipropetrovsk, wobei die Meldungen auseinandergehen, wie erfolgreich die russische Armee dort tatsächlich ist und inwieweit die ukrainischen Streitkräfte Angriffe abwehren konnten.
Gleichzeitig nimmt die Ukraine weiterhin die russische Energieversorgung in den Blick. Was ist da in den vergangenen Tagen passiert?
Ganz aktuell hat das ukrainische Militär bekannt gegeben, dass es während eines nächtlichen Angriffs auf die russische Region Saratow die Ölraffinerie angegriffen hat. Demnach gab es Explosionen und einen Brand im Bereich der Anlage. Und ähnliche Meldungen haben uns auch am vergangenen Wochenende erreicht. Unter anderem sind 3 ukrainische Drohnen über eine Raffinerie in Kirishi, einer Stadt 110 Kilometer südöstlich von St. Petersburg, laut des russischen Gouverneurs abgeschossen worden. Trümmer einer Drohne hätten einen Brand entfacht. Ein weiteres Feuer gab es nach einem Drohnenangriff in einer Anlage eines Ölkonzerns in der Republik Baschkortostan. Wie groß der Schaden jeweils ist, das lässt sich schwer verifizieren. Da gehen die Meldungen auseinander. Aber das Ziel ist klar. Die Ukraine will mit diesen Angriffen einerseits die Kraftstoffversorgung des Militärs selbst unterbrechen und andererseits Russland eine wichtige Einnahmequelle zur Kriegsfinanzierung nehmen. Um den russischen Nachschub für den Krieg zu behindern, verübt die Ukraine außerdem Sabotageakte gegen Bahnlinien in Russland. Auch das ist am Wochenende passiert. Ansonsten rücken die ukrainischen Streitkräfte laut Präsident Zelensky in den Grenzgebieten der nördlichen Region Sumy etwas vor. Auch sollen russische Streitkräfte in den Regionen Donetsk und Charkiw erhebliche Verluste erleiden.
Ist ja kein Geheimnis, dass wir von einem möglichen Friedensschluss wirklich sehr, sehr weit entfernt sind. Aber was ist denn zumindest aus der Idee dieser direkten Gespräche geworden, die ja immer wieder angekündigt wurden, am Ende aber nie stattgefunden haben, auch weil Russlands Machthaber Putin überhaupt kein Interesse an einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hatte und auch weiterhin nicht erkennen lässt, oder?
Ja, es gibt derzeit keine Anzeichen, dass es bald zu einem solchen Treffen kommen könnte. Kreml-Sprecher Peskow hat am Freitag erklärt, es bestehen zwar Kommunikationskanäle von Unterhändlern, die kennen wir ja auch schon aus den Gesprächen in Istanbul, aber man sollte bei Gesprächen grundsätzlich im Moment eher von einer Pause sprechen. Verbunden hat er das mal wieder mit Vorwürfen an die Ukraine und Europa, sie würden Gespräche behindern. Dabei, wir erinnern uns, war es ja gerade Selenskyj, der immer wieder darauf gedrungen hat, dass es zu einem direkten Treffen mit Wladimir Putin kommt, und das ist eben bisher nicht geschehen. Selenskyj und Putin hassen sich so sehr, dass sie kaum mehr atmen können. Das hat zumindest Donald Trump behauptet. Und auch wenn seine Bemühungen darunter, dieses rote Teppich ausrollen für Putin, bislang überhaupt nicht gefruchtet haben, sieht er sich weiter als Schlüsselfigur für mögliche Friedensverhandlungen. Er hat sich nämlich auch dazu geäußert und hat gesagt, er werde sich einschalten müssen.
They hate each other so much, they can't breathe. So I'm gonna have to get involved.
Und Donald Trump hat betont, es werde Gespräche geben, nur ist eben die kunstgroße Frage, wann.
Und eine weitere Frage, ob er nicht doch eines Tages das Interesse verliert, das ist ja eine der großen Gefahren, die die Europäer, denke ich, sehen. Vielen Dank, Astrid, für diesen ausführlichen Überblick. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner aus Berlin
und Astrid Korall aus Hamburg.
Und jetzt empfehlen wir euch noch einen anderen spannenden Podcast. In der ersten Staffel von Hateland geht es um die Geschichte eines früheren Elite-Soldaten, der inzwischen als Terrorverdächtiger vor Gericht steht. Zusammen mit anderen Mitgliedern der sogenannten Gruppe Reuss soll er versucht haben, die Bundesregierung zu stürzen.
Wo ist das Telefon? Wo ist das Telefon? Wie ist Polizei? Hat er geschossen?
Diese Aufnahme hat bislang noch fast niemand gehört.
Ich glaube, der hat durch die verfickte Tür geschossen.
Es ist eine Schlüsselszene in einem der größten Terrorverfahren, das Deutschland je gesehen hat.
Die sind alles andere als schräg, die lesen Goethe und Schiller, das kommt nicht in WDR.
Ich bin Martin, Reporter im Investigativteam beim WDR. In diesem Podcast nehme ich euch mit in das Innere einer mutmaßlichen Terrorgruppe.
Wir dürfen den Fuß nicht vom Gas nehmen. Wir machen sie jetzt platt. Das System machen wir jetzt platt.
Es passiert so viel. Es ist vor aller Augen, dass der Deep State in sich zusammenbricht.
Mit Ex-Elite-Soldaten, Handwerkern und Heilpraktikern, die gemeinsam den Umsturz geplant haben sollen.
Es geht hier um knallharte Verfassungsfeinde.
Das ist Hateland. Und dies ist unsere erste Staffel, Deep State. Vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger. Ein Podcast von WDR und NDR über den Kampf um Deutschland. Ab 15. September in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.